Wir machen weiter heute in unserer Themenreihe über Gnade. Es ist das letzte Thema in dieser Reihe über Gnade. Und wir machen einen zweiten Teil zum Thema Gnade der Veränderung. Und wer letzte Woche da war, der weiß, dass Karl eingestiegen ist mit uns in dieses Thema, die Gnade der Veränderung. Und er hat mit uns Titus 2, die Verse 11 bis 14 angeschaut und hat uns deutlich gemacht, oder vielmehr die Frage erstmal gestellt, brauche ich überhaupt Veränderung? Das war so die Frage, die mitgeschwungen ist. Und dann ist er mit uns ein Stück weitergegangen und hat uns deutlich gemacht, dass Gott uns in seiner Gnade erziehen will. Dass Gott uns in seiner Gnade verändern will. Erziehen will, wie ein guter Vater das tut. Und ich hoffe, dass wir letzte Woche, wenn wir da waren, verstanden haben, dass wir tatsächlich Veränderung brauchen. Ja, dass es wichtig ist, dass in unserem Leben was geschieht, dass sich was verändert. Und so kommen wir heute zu diesem zweiten Teil, die Gnade der Veränderung, Teil 2. Und wir schauen uns heute etwas näher an, wie diese Veränderung geschieht. Ich habe euch zunächst mal den, ich würde sagen, Meister der Veränderung mitgebracht. Ihr kennt ihn bestimmt. Das ist der Meister der Veränderung, ein Chamäleon. Ja? Manchmal denke ich, es wäre doch schön, wenn Veränderung bei uns auch so leicht wäre wie bei diesem Chamäleon. Chamäleon, das sich überall einfach mal eben so anpassen kann, mal eben verändern kann, seine Farben. Ich will dazu sagen, nicht, dass mich jemand falsch versteht, das bedeutet nicht, dass wir uns überall anpassen sollen wie ein Chamäleon. Ja? Also das ist nicht die Aussage, sondern es geht nur darum zu sehen. Da ist dieses Chamäleon, das kann sich verändern und es kann sich vor allem äußerlich verändern. Und natürlich sind wir nicht ganz so gut darin, wie so ein Chamäleon, mal eben spontan uns äußerlich zu verändern. Trotzdem kriegen wir das einigermaßen hin. Ja, also ich kann mir die Haare färben, eine neue Haarfarbe haben oder einen neuen Schnitt, neue Frisur. Das ist möglich. Neue Klamotten zum Beispiel mir besorgen. Ich kann ein neues Hobby mir anschaffen, da unterwegs sein, was Neues auszuprobieren, eine neue Wohnung, eine neue Einrichtung, vielleicht auch einen neuen Freundeskreis oder ein neues Lebensumfeld schaffen. Das sind alles Dinge, die sind mehr oder weniger gut machbar. Ja, manchmal mit Aufwand verbunden, aber es ist möglich. Und all das schafft ein Stück weit Veränderung. Aber wie sieht das mit einer wirklich tiefgreifenden Veränderung in meinem Leben aus, die wirklich mein ganzes Leben auf den Kopf stellt? Also wirklich eine Veränderung von innen heraus, nicht einfach nur rein äußerlich. Was ist mit einer Veränderung, die wirklich mein ganzes Leben umkehrt, die wirklich so eine grundsätzliche Lebensausrichtung verändert? Was ist mit einer Veränderung meines Charakters? Das sind schon schwierigere Fragen, glaube ich. Und darum soll es heute gehen. Wie funktioniert diese Veränderung? Und wir wollen zusammen in Gottes Wort schauen und sehen, was Gott darüber sagt, wie so eine wirklich tiefgreifende Veränderung in seinem Sinne aussieht. Und wir schauen dazu in den Epheserbrief, in Epheser 4, und schauen uns dazu an die Verse 17 bis 32. Epheser 4, die Verse 17 bis 32. Ich lese es, ihr könnt es gerne in euren Bibeln mitlesen oder auch hier vorne. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ein Text, der eine ganz schön geballte Ladung ist, zugegebenermaßen, ja, also wirklich einiges in sich trägt. Wir können heute auch nicht auf alles eingehen, was da so drinsteckt, auf alle Einzelheiten. Und trotzdem sehen wir sehr gut in diesem Text, was ist eigentlich mit dieser Veränderung? Wie geschieht eigentlich Veränderung in unserem Leben? Und man kann diesen Text so sehen wie so ein Vorher-Nachher-Bild. Ihr kennt wahrscheinlich solche Bilder, ja? Also Vorher und Nachher, da ist, was weiß ich, vorher der dicke Mann mit dem dicken Bierbauch. Und nachher, nachdem er, was weiß ich, was für eine Diät gemacht hat und trainiert hat, steht er da mit einem Sixpack. Ne? Kennt ihr solche Bilder, ja? Oder da ist ein Vorher-Nachher-Bild, was ein Umstyling angeht. Da ist jemand, der hat alte Klamotten und dann geht er zum Styling-Berater oder was weiß ich was und dann wird nachher ein Foto gemacht und dann hat er topmoderne, tolle Klamotten. Ne? Vorher-Nachher-Bilder kennen wir. Paulus zeigt uns an dieser Stelle so eine Art Vorher-Nachher-Bild auf. Und zwar geht es darum, wie mein Leben aussah, bevor ich Christ geworden bin und wie mein Leben aussieht, nachdem ich Christ geworden bin. Und bevor wir uns diesen Vergleich ein bisschen näher anschauen, was Paulus da so deutlich macht, gucken wir nochmal kurz auf den Einstieg von diesem Text. In Vers 17 steigt er gleich ein mit diesen Worten: Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln. Also, Paulus macht keinen großen Hehl darum, der druckt nicht lang rum, sondern der sagt, was Sache ist. Der sagt mit aller Dringlichkeit und großer Wichtigkeit zu den Christen in Ephesus: Wenn ihr euch Christen nennt, könnt ihr nicht mehr einfach weiter so leben wie die Menschen, die keine Christen sind. Könnt ihr nicht mehr einfach so weiterleben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Und er macht dann deutlich, Schritt für Schritt, was das bedeutet, was das damit auf sich hat. Also das Ziel ist eigentlich, wir sollen so leben, wie es Gott gefällt. Aber der Weg dahin, den zeigt er auf. Und dann kommen wir zu diesem Vorher-Nachher-Vergleich. Und das Erste, was wir sehen, ist dann dieses Vorher. Und das habe ich mal genannt, Vorher, das alte Leben ohne Christus, die Verse 17 bis 19. In diesen Versen 17 bis 19 ist der Zustand beschrieben, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Der Zustand, in den jeder Mensch hineingeboren wird. Ja, heutzutage zumindest. Egal, ob er will oder nicht, das ist letztendlich das, was den Menschen beschreibt, der Gott nicht kennt, der ohne Jesus ist. Und Paulus sagt: Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Paulus gibt uns so ein paar Kennzeichen davon in diesem Text. Wir gucken uns die Schritt für Schritt an, was diesen alten Menschen ausmacht. Diesen Menschen ohne Gott. Und das Erste, was er sagt, ist, dass sie in Nichtigkeit ihres Sinnes sind. Seitdem die Sünde in die Welt gekommen ist, ist es nicht nur so, dass wir hier und da mal eine schlechte Tat vollbringen, dass wir uns hier und da mal daneben verhalten, sondern, die Bibel beschreibt es so, unsere ganze Gesinnung oder unser ganzer Sinn ist verdreht. Unser ganzer Sinn ist von Sünde durchdrungen. Und im Griechischen, damit muss ich euch an dieser Stelle quälen mal kurz, weil es wichtig ist, im Griechischen steht da das Wort nous. Und nous steht für Dinge wie Denken oder wie Gesinnung, ja, oder wie Streben oder Wollen oder Wünschen. Und das ist ein Wort, das kommt an dieser Stelle vor und das kommt ganz oft in dem Text vor, auch im Griechischen, in verschiedenen Wortvariationen. Und es ist ein Wort, das kommt in der Bibel ganz oft vor, vor allem im Neuen Testament. Paulus spricht da ständig von. Und es ist ein gewisses Pendant zu dem, was das Alte Testament immer wieder als Herz bezeichnet. Also es steht für unser Denken, für unser Streben, unser Wollen, unser Wünschen, unsere Motive, unsere Werte, das, was uns antreibt. Ja, und es ist wichtig festzuhalten, das ist eine Grundprämisse, die wichtig ist für unser Leben. Unser Denken oder unsere Gesinnung, könnte man auch sagen, geht unserem Handeln immer voraus. Unser Denken geht unserem Handeln immer voraus. Und ich habe mal geguckt, spaßeshalber, was Wikipedia sagt, wenn man dort das Wort Gesinnung eingibt. Und ich finde, Wikipedia gibt eigentlich eine ganz gute Definition. Ich habe sie euch mal mitgebracht. Wikipedia schreibt: Die Gesinnung ist die durch Werte und Moral begrenzte Grundhaltung bzw. Denkweise eines Menschen, die den Handlungen, Zielsetzungen, Aussagen und Urteilen des Menschen als zugrunde liegend betrachtet werden kann. Mit der richtigen oder falschen Gesinnung steht und fällt alles. Ja? Nun können wir, seitdem die Sünde in der Welt ist, seitdem das Böse in der Welt ist, nicht mehr sagen, dass wir eine richtige Gesinnung haben automatisch, dass unsere Gesinnung lauter ist. Da ist was ganz Wesentliches gekippt. Da hat sich was verdreht. Da ist was umgekippt. Und zwar sieht es so aus, dass mein ganzes Streben, seitdem die Sünde in der Welt ist, sich um die Dinge dieser Welt dreht. Und nicht mehr um den, der diese Welt gemacht hat, um Gott. Das heißt, meine Meinung zählt und seine Meinung und seine Maßstäbe fallen dabei hinten runter. Es dreht sich alles um mich, um meine Bedürfnisse. Es geht ums Hier und Jetzt. Und deshalb sagt Paulus hier an dieser Stelle in Epheser 4, sagt er deshalb, dass unser Denken nichtig geworden ist. Oder andere Worte dafür wären, es ist wertlos geworden, es ist bedeutungslos geworden. Es hat keine Bedeutung mehr für die Ewigkeit. Das haben wir verloren. Wir könnten es vergleichen mit einer Brille. Ja, ich habe euch mal eine mitgebracht, ich setze sie mal auf. Ich weiß nicht, ob sie mir steht oder nicht. Darum geht es auch gar nicht. Aber es ist, glaube ich, ein gutes Bild. Jeder interpretiert sein Leben in gewissermaßen durch so eine Brille. Ja, also durch gewisse Vorstellungen, die man hat, durch gewisse Maßstäbe, durch gewisse Denkweisen und so weiter. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn jetzt jemand zur Tür da hinten reinkommen würde und wir würden den alle sehen, dann würden wir den anschauen und jeder würde mit seiner Brille diesen Menschen in irgendeiner Art und Weise bewerten, beurteilen, sehen. Ja, und dann kann es ganz unterschiedlich aussehen. Das kann von Sympathie geprägt sein, es kann aber auch von Antipathie geprägt sein, es kann von Zuneigung geprägt sein oder von Abneigung. All das hat aber ganz viel damit zu tun, was ist unser Denken, was ist unsere Brille. Darin wurzelt das. Und das Problem ist, seitdem Adam und Eva im Garten Eden gesagt haben, damals beim Sündenfall in 1. Mose 3 beschrieben, wir machen unser eigenes Ding und wir spielen selbst Gott in unserem Leben, seitdem ist diese Brille verschmiert, ist sie kaputt, ist sie zerstört, ist sie gesplittert, ist eine falsche Stärke, wir sehen nicht mehr klar. Ja, sondern es ist wirklich eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen. Und so ist es, dass wir eine völlig verdrehte Sicht der Dinge haben. Wir haben ein verdrehtes Denken. Und das betrifft ein verdrehtes Denken über uns, es betrifft ein verdrehtes Denken über andere, es betrifft ein verdrehtes Denken über Gott und auch über die Dinge, die Gott geschaffen hat. All das ist davon betroffen und die Folge daraus ist, dass wir sündigen. So kommt es, dass wir auf einmal uns gegenseitig fertig machen, dass wir uns verletzende Worte an den Kopf schmeißen zum Beispiel oder dass wir Dinge pervertieren und missbrauchen. Und an dieser Stelle könnte man eigentlich alles anführen, was in dieser Schöpfung zu finden ist. Ja? Wir pervertieren Dinge und missbrauchen sie, Dinge wie zum Beispiel Alkohol, wo wir das sehr stark sehen, Dinge wie Sexualität, die gut geschaffen ist von Gott, aber pervertiert wurde vom Menschen, Dinge wie Geld oder aber auch Menschen, die wir ausnutzen. Vor allem macht es nicht Halt. Und kurz gesagt könnte man sagen, es ist nicht nur unser Handeln, das von Sünde betroffen ist, sondern es ist unser ganzes Leben, es ist unser ganzes Denken in der vollen Breite. Die Sünde, oder anders ausgedrückt, die Rebellion gegen Gott, hat auch vor unserem Denkweisen nicht Halt gemacht. Und sie macht auch vor unserem Streben nicht Halt. Und da klingt sich Vers 18 dann weiter ein, wenn es da heißt, dass sie, also die Nation, die Menschen ohne Gott, verfinstert sind am Verstand. Paulus geht also sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, dass unser Denken wertlos geworden ist, nichtig geworden ist, sondern er sagt sogar, dass es finster geworden ist. Das bedeutet nicht, dass wir mit unserem Verstand nichts mehr erfassen können und nicht über Dinge nachdenken können. Das können wir nach wie vor immer noch. Aber der zentrale Punkt ist, wir sehen diese Welt, unser Leben, all das abgekoppelt von Gott. Und dadurch steht es nicht mehr im richtigen Licht. Ja. Dadurch haben wir kein geistliches Sehvermögen mehr. Geistlich sind wir blind geworden und dann ist es geistlich gesehen zappenduster in unserem Leben. 2. Korinther 4, Vers 4 verwendet auch dieses Bild und macht deutlich, dass wir geistlich blind sind. Also wir sehen nicht mehr. Ja? Natürlich sehen wir, wenn wir durch diese Welt laufen, aber geistlich gesehen und von der Interpretation geistlich gesehen sehen wir nicht mehr. Und das bleibt so lange der Fall, bis einer kommt, der Blinde sehend machen kann, bis Gott selbst uns die Augen öffnet. Für ihn, für sein Werk, für Jesus Christus. Wer dazu nochmal eine Stelle anschauen will, für sich persönlich, kann in 1. Korinther 2, Vers 14 bis 16 sich das nochmal anschauen. Wir gehen weiter in diesem Text hier. Paulus schreibt dann weiter, dass sie entfremdet dem Leben Gottes sind, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung, oder man könnte auch sagen, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Also kämen wir nochmal zurück in den Garten Eden, Adam und Eva, die von dieser Frucht gegessen haben, wo Gott gesagt hat, davon sollt ihr nicht essen, davon dürft ihr nicht essen. Und die damit zum Ausdruck gebracht haben, Gott, wir wollen dich nicht mehr über uns haben. Seitdem ist diese Beziehung zu Gott zerstört, gekappt. Ja, und wir sehen das, wenn wir da lesen in der Bibel bei dieser Geschichte von Adam und Eva, sie mussten raus aus dem Paradies. Auf einmal hatten sie das Leben verloren, für das sie eigentlich gemacht waren, nämlich ein Leben in Gemeinschaft mit ihm. Und es ist nicht nur so, dass es sie betroffen hat, sondern es ist auch so, dass es uns betrifft. Auch uns ist diese Beziehung zu Gott verloren gegangen. Sie ist nicht mehr da automatisch. Das wäre im Prinzip der Ausgangspunkt für jeden Menschen von uns. Da ist keine Beziehung zu Gott mehr. Ja, wir können darüber nachdenken, dass vielleicht da noch ein Gott da ist, aber Gemeinschaft mit Gott zu haben, das ist nicht so ohne weiteres möglich. Und wir haben genauso wie Adam und Eva damals das ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott verlassen, verloren. Ja, das Leben, was nichts mit Sünde am Hut hat, das Leben, was keine Boshaftigkeit in sich trägt und so weiter. Und viele Menschen bleiben an dieser Stelle, in diesem Zustand, in den jeder erstmal hineingeboren wird, bleiben an dieser Stelle stehen und verstocken oder verhärten ihr Herz gegenüber Gott. Das ist das, was Paulus hier sagt. Sie machen einfach dicht. Und ich vermute, ihr kennt Menschen, die dicht machen. Die sagen, also bleib mir weg mit deinem Gott. Ja? Ich will davon nichts hören, ich will davon nichts wissen. Dieser Gott hat sich in mein Leben nicht einzumischen. Ja, sie machen dicht, sie verhärten sich. Und dann geht diese Kette weiter, wenn man das so nachvollzieht. Wir Menschen haben Gott den Rücken zugekehrt. Wir haben gesagt, nein Gott, wir wollen nicht mehr, dass du über uns stehst. Stattdessen haben wir gesagt, uns ist egal, was du denkst und wir machen, was wir wollen, was uns gefällt. Und dann geht das Stück für Stück weiter. Das ist das, was Paulus dann in Vers 19 beschreibt, wenn es da heißt, sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung oder, anders übersetzt, die Zügellosigkeit hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Also auf diese Entfremdung von dem Leben Gottes, daraufhin folgt dann, dass wir Stück für Stück immer mehr seine Maßstäbe verwerfen und dass ein moralischer Verfall einzieht. Das Gewissen stumpft ab, die moralischen Zügel werden bei uns immer mehr aus der Hand gegeben und man findet am Ende Gefallen daran, zu sündigen. Das ist so die Kette, das ist so diese Abwärtsspirale. Und dann könnte man sagen, wir leben unsere Sünde voll aus, in unterschiedlichen Facetten. Ja? Und natürlich ist es nicht bei jedem Menschen gleich, dass bei jedem Menschen offensichtlich ist, dass er mit Gier sündigt, so wie das da beschrieben ist. Aber bei Gott geht es ja auch nicht nur um das Sichtbare, sondern es geht auch um das Unsichtbare. Und gerade wenn wir nochmal darüber nachdenken, wo die Wurzel von all dem Fehlverhalten eigentlich steckt, dann haben wir eben schon darüber nachgedacht, dass es die Gesinnung ist oder das Wollen, das Streben. Und wenn wir darüber nachdenken, kann keiner mehr sagen, ich stehe mit einer weißen Weste vor Gott da. Ja, dann ist es definitiv so, dass wir alle sündig dastehen vor Gott. Weil wer kann schon behaupten, dass er noch nie in seinem Leben egoistisch gedacht hat? Oder wer kann behaupten, dass er noch nie jemand gegenüber negativ gesinnt war? Oder dass er an irgendwelchen Stellen unbedingt seinen eigenen Willen durchsetzen wollte? Ich glaube, davon sind wir alle betroffen. Und Paulus zeichnet an dieser Stelle zugegebenermaßen ein sehr, sehr negatives Menschenbild. Weil er lässt ja nichts Gutes mehr an uns. Ja? So muss man das realistisch bewerten. Und er malt uns an dieser Stelle einmal mehr ein Bild, was aber realistisch ist in Gottes Augen. Ein Zustand, den wir vor Gott haben, auch wenn der uns oft gar nicht so bewusst ist. Und wenn man das so liest, diesen wirklich trostlosen Zustand, würde ich es mal nennen, dann schreit das alles nach Gnade. Ja, es schreit förmlich nach Gnade der Rettung, aber es schreit auch nach Gnade der Veränderung. Und von diesen beiden Aspekten spricht Paulus in Vers 20 bis 24. Und dazu kommen wir zu diesem Nachher. Also was ist passiert, nachdem jemand Christ geworden ist? Das ist der zweite Punkt. Nachher das neue Leben in Christus. Die Verse 20 bis 24. Ich lese sie nochmal. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist so schön zu sehen. Wir sehen in Vers 20 hier dieses wunderbare Wort Aber. Und immer wenn irgendwo ein Aber steht, dann gibt es Hoffnung. Ja? Also, was weiß ich, im normalen Leben haben wir das. Ne? Zum Beispiel könnten wir sagen, Daniel, ein guter Freund von dir hat einen Autounfall und du sagst ihn dir zusammen und denkst, oh, und dann kommt, aber ihm ist nichts passiert. Ja? Das ist immer so ein Hoffnungsschimmer, der aufkommt. Genau das macht die Bibel an ganz vielen Stellen. Sie zeigt uns auf, wer wir sind, hier in Epheser 4 zum Beispiel auch. Und dann kommt dieses große Aber. Und dann kommt Gottes großes Aber in Jesus Christus. Jesus Christus, der kam, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Diese gute Botschaft, dass er für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist und dass er die gerechte Strafe für deine und meine Sünde getragen hat, damit wir wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen können, damit wir wieder diese Beziehungen, die wir verloren haben, herstellen können. Und wenn ein Mensch zu dieser Erkenntnis kommt und sagt, ja, ich verstehe das, ich sehe das ein, ich stehe mit meinem Leben sündig vor Gott und ich habe ohne ihn gelebt, ja, und ich kann vor einem heiligen, vollkommen reinen, perfekten Gott, kann ich nicht bestehen mit meinem Leben, und dann aber nicht bei dieser Erkenntnis stehen bleibt, sondern versteht und glaubt, dass Jesus auch für seine Schuld ganz persönlich am Kreuz gestorben ist, und zu ihm kommt, sich vertrauensvoll an ihn wendet, ihn um Vergebung bittet, dann wird das das gesamte Leben auf den Kopf stellen. Und dann geschieht etwas, das wir als Umkehr bezeichnen. Ja, ihr kennt dieses Wort, ist so ein christliches, frommes Sprachgebrauchwort, das Wort Bekehrung. Das ist damit eigentlich gemeint. Die Frage dabei ist ja, bei Bekehrung oder Umkehr, wovon kehren wir eigentlich um? Wenn Sünde mehr ist als einfach nur ein schlechtes Verhalten und der Ausgangspunkt von Sünde ist, dass wir Menschen nicht mehr Gott über uns haben wollen, dann ist das der Punkt, wo wir umkehren müssen. Dann ist das der Punkt, wo ich nicht nur von einzelnen Sünden, die ich begangen habe, umkehre, sondern wo meine gesamte Lebensausrichtung umkehren muss. Eine wirklich 180 Grad Wende. Weil es ist nicht so, dass wir nur ein paar falsche Dinge tun auf dem Weg in die richtige Richtung, sondern dass wir komplett in die falsche Richtung unterwegs sind. Das ist das, was die Bibel zeichnet, ja, und wenn ich umkehre, dann heißt das letztendlich, dass ich von einem Leben ohne Gott, ich abkehre davon und hinkehre zu einem Leben mit Gott. Und vielleicht sitzt der ein oder andere hier und sagt, also diese Botschaft habe ich so vielleicht noch nie gehört, vielleicht auch noch nie verstanden, so in diesem Maße. Ich glaube vielleicht schon irgendwie an Gott, aber also mit dieser Rettung durch Jesus, die allein durch Jesus Christus möglich ist, und auch diese 180-Grad-Umkehr, von der du gerade gesprochen hast, das ist irgendwie bei mir noch nicht erfolgt. Und wenn es jemand so geht, will ich einladen, darüber weiter nachzudenken und diese wirklich entscheidende Botschaft vom Evangelium persönlich werden zu lassen, diese Rettung in Angriff zu nehmen, zu Gott zu gehen im Gebet, ihn um Vergebung der Sünden zu bitten und ihm zu sagen, ich habe ohne dich gelebt und ich habe auch so gehandelt, dass es nicht in Ordnung war in deinen Augen, aber ich will mit dir leben, ich kehre um, ja, vergib mir und ich will dieses neue Leben mit dir ergreifen und leben. Und für die, die schon mit Jesus unterwegs sind, für die gilt, was wir ab Vers 20 dann lesen. Da ist die Rede vom früheren Lebenswandel, dem alten Menschen, der abgelegt wurde. Und kennzeichnend für diesen alten Menschen ist, dass er von Sünde beherrscht wurde. Und dann kommt diese große Umkehr, diese große Kehrtwende. Ja, da ist dieses alte, sündige Leben, das abgelegt wird. Und Paulus macht so einen Vergleich, indem er sagt, das ist wie alte, dreckige, kaputte, nicht mehr zu gebrauchende Klamotten. Die müssen runter. Ja, die können wir nicht mehr verwenden. Das muss weg. Und Paulus verwendet dieses Bild vom Umziehen, das wahrscheinlich, mehr oder weniger, ich hoffe, uns allen irgendwie geläufig ist, ja, weil das immer wieder in unserem Leben stattfindet. Und Paulus verwendet dieses Bild und sagt, dieses Alte, das muss weg. Und stattdessen, Vers 24, soll der neue Mensch angezogen werden. Und der neue Mensch ist in diesem Bild gesprochen gekennzeichnet durch reine, durch weiße, durch makellose Kleidung. Paulus macht es deutlich dann auch gleich, was diesen neuen Menschen ausmacht. Er sagt ja, dass der neue Mensch angezogen werden soll, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und jetzt mag einer denken, Gerechtigkeit und Heiligkeit, wahrhaftige Gerechtigkeit und Heiligkeit. So mit allen reinen Motiven, mit allen reinen Gedanken, mit wirklich einem tadellosen Leben, das entspricht nicht so ganz meiner Realität. Und wenn euch das auch so geht, dann herzlich willkommen. Mir geht das nämlich auch so. Aber ich würde sagen, ja und nein. Es entspricht einer Realität und gleichzeitig entspricht es nicht auch einer Realität. Es entspricht der geistlichen Realität, aber es entspricht nicht deiner und meiner Lebensrealität. Dieses neue Leben, wovon Paulus hier redet, ist das Leben von Jesus selbst. Der Einzige, der wirklich gerecht und heilig gelebt hat. Ja, der Einzige in diesem Bild gesprochen, der Unbeschmutzte, der saubere, reine Kleidung hatte. Und das Unbegreifliche, was passiert, wenn jemand sagt, ja, Jesus, ich nehme dich an als meinen Retter und Herrn. Das Unbegreifliche, was dann passiert, ist, dass Jesus uns sein Leben eins zu eins anrechnet. Im Bild gesprochen nimmt er uns diese dreckige, verschmutzte, kaputte Kleidung ab, meine Drecksklamotten, nimmt sie, trägt sie davon und streift mir seine heilige und gerechte Kleidung über, damit ich eines Tages, wenn ich vor Gott stehe, bestehen kann. Ja, damit ich sauber bei Gott ankomme. Nicht, weil ich das irgendwie bewirkt habe, sondern weil er mich neu eingekleidet hat. Und obwohl ich immer noch sündige, stehe ich durch Jesus, wenn ich Christ bin, vor Gott als vollkommen sündlos da. Das bedeutet nicht, dass Gott nicht mehr unsere Sünde sieht, aber das bedeutet, dass er uns unsere Sünde nicht mehr anrechnet. Wenn du in Christus bist, wenn du das von dir sagen kannst, dann gibt es für dich keine Strafe mehr für Sünde. Und so bekommen wir dieses neue Leben, das von Gott selbst geschaffen wurde, dieses ewige Leben, wovon die Bibel immer wieder spricht. Und dieses neue Leben in Christus ist nicht eine Botschaft, die irgendwie nur relevant ist für nach dem Tod mal irgendwann, ja, sondern das ist eine Botschaft, die für dein und mein alltägliches Leben im Hier und Jetzt eine große Relevanz hat. Paulus spricht ja in diesem Text davon, dass eine Erneuerung stattfinden soll, im Hier und Heute. Und diese Erneuerung scheint mir wirklich bitter nötig in unserem Leben, wenn man sich nochmal vor Augen führt, wovon wir Menschen eigentlich gekennzeichnet waren, als wir ohne Gott gelebt haben. Wir haben das ja in den Versen 17 bis 19 schon gesehen, diese Beschreibung, ja, des alten Menschen und so weiter. Jetzt in Vers 22, so will ich es mal ausdrücken, bringt Paulus das gesamte Elend des sündigen alten Menschen nochmal auf den Punkt, wenn er schreibt, dass sich der alte Mensch durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Ich finde an dieser Stelle mal interessant, darüber nachzudenken, wer ist eigentlich der Gestrafte, wenn ich mein Leben ohne Gott lebe? Ich selbst bin es. Ja, das machen diese Verse mehr als deutlich. Kennzeichnend für diesen alten sündigen Menschen ist, dass er seinen eigenen Begierden folgt. Seinem eigenen Verlangen, könnte man sagen. Und das kann zum Beispiel ein Verlangen sein, das Verlangen, mich von anderen bedienen zu lassen. Oder das Verlangen, meine Sexualität so auszuleben, wie ich das will. Hemmungslos. Oder das Verlangen, meinen Gedanken und meinen Worten einfach so freien Lauf lassen zu können. Grundsätzlich ist es das Verlangen, für mich zu leben und nicht zur Ehre Gottes zu leben. Das steckt im Kern eigentlich hinter all dem. Und interessant ist an dieser Stelle, dass Paulus sagt, dass es betrügerische Begierden sind oder ein betrügerisches Verlangen ist. Das heißt, für den Moment ist das vielleicht ganz attraktiv und es fühlt sich ganz gut an. Und es ist irgendwie auch schön zu wissen, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich kann einfach meiner Lust folgen, ich kann einfach meinen Wünschen folgen, die mich beherrschen und so weiter. Aber früher oder später, da holt mich das ein. Wenn ein Mensch nicht grundsätzlich Rettung durch Jesus Christus erfährt, dann wird ihn das allerspätestens einholen, wenn er eines Tages vor Gott steht. Wenn er sich für sein Leben vor Gott verantworten muss. Dann ist der Punkt da, dass Gott ihn dafür strafen muss. Und allerspätestens dafür, dann kriegt er die Abrechnung. Aber auch wenn sich jemand Christ nennt und meint, er könnte einfach weiterleben, dieses alte Leben ohne Gott, das alte Leben nach meinen Vorstellungen und Prinzipien, dann wird ihn das früher oder später einholen. Denken wir mal einen Moment darüber nach, wie viele, auch christliche Ehen, geschieden werden, weil da zwei Menschen ihrer Begierde mehr Raum geben als dem Gehorsam gegenüber Gott. Oder wie viele Konflikte entstanden sind und eskaliert sind vielleicht, weil da zwei Sünder sind, die an ihren Vorstellungen unbelehrbar festhalten und aneinander krachen und am Ende beide unversöhnt miteinander versuchen zu leben, was aber sehr belastend ist, für den Einzelnen sogar. Oder wenn wir darüber nachdenken, welche zerstörerische Wirkung Dinge wie Zorn, wie Bitterkeit, wie Unaufrichtigkeit, wie Lästerung haben in unserem Leben. Wir sehen, das ist was, das hat auf unser eigenes Leben eine große Wirkung, eine zerstörerische Wirkung, aber auch auf unser Umfeld. Ja? Sünde oder Selbstbestimmtheit, könnte man auch sagen, ist äußerst trügerisch. Ist reizvoll, fühlt sich für den Moment gut an, aber dann rammt sie dir das Messer in den Rücken und du findest dich am Boden wieder. Das ist das, was Paulus meint mit betrügerischer Begierde. Und umso schöner und hoffnungsvoller ist in Vers 23 dann der Gegensatz zu diesem trostlosen Leben. Ja, wir sehen ganz viele Gegensätze hier in diesem Text. Und Paulus macht in Vers 23 eindeutig, wo es heißt, dass der neue Mensch dagegen erneuert wird in dem Geist der Gesinnung. Und vielleicht macht es bei dem anderen, ein oder anderen an dieser Stelle schon Klick, wenn er hier wieder das Wort Gesinnung sieht. Ja, deswegen habe ich das eben gesagt. Da steht im Griechischen wieder das gleiche Wort wie schon in Vers 17, wo es um die Nichtigkeit des Sinnes geht. Eben haben wir gesehen, dass das Denken, unser Streben, unser Wollen, unsere Gesinnung durch Sünde verdreht ist, kaputt gegangen ist. Und jetzt redet Paulus davon, dass die Gesinnung erneuert wird. Ich habe eben schon gesagt, unserem Handeln geht das Denken voraus. Ja, unser Denken dominiert unser Handeln. Und das heißt, wir brauchen mehr als einfach nur neue Handlungsweisen. Das heißt, wir brauchen ein neues Verlangen, ein neues Begehren, eine neue Gesinnung. Wir brauchen ein wirkliches Umdenken. Und da kommt ein Wort ins Spiel, wenn wir über das Wort Umdenken nachdenken, und da schließt sich hoffentlich der Kreis für den einen oder anderen, ein Wort, das wir ganz oft in der Bibel lesen, und zwar das Wort Buße oder das Wort Umkehr, so könnte man es auch ausdrücken. Ja? Griechisch ist dieses Wort Buße, metaneo, und das ist verwandt mit diesem Wort, was über Sinn oder Gesinnung steht. Und es bedeutet letztendlich Umdenken. Es bedeutet seinen Sinn ändern. Ja, und da schließt sich dieser Kreis eigentlich. Wenn es also darum geht, dass wir uns wirklich tiefgreifend verändern wollen, dann ist das nur durch ein Leben in fortlaufender Buße, in fortlaufender Umkehr möglich. Und ich weiß nicht, was ihr mit Buße verbindet, wenn ihr das so hört. Vielleicht der ein oder andere mit einem katholischen Background, der dann schnell an Beichte oder sowas denkt. Vielleicht denken auch viele gerade an das Bekenntnis von Tatsünden. Und das ist definitiv auch ein Teil von Buße. Es ist nicht verkehrt, sondern richtig. Aber wenn Buße tatsächlich Umdenken ist oder Sinnesänderung ist, dann ist Buße ja weitaus mehr. Setzen wir also nochmal an den Punkt an, wo Sünde eigentlich herkommt, nämlich beim verkehrten Denken, beim verkehrten Streben, beim Wollen, bei falschen Zielen, bei falschen Motiven. Ja. Das bedeutet ja, dass meine Buße, meine Umkehr, mein Umdenken schon an dieser Stelle stattfinden muss und nicht erst bei der Tat. Und ganz praktisch bedeutet das, dass ich Gott auch nicht nur meine reine Tat bekenne, wenn ich Buße tue, sondern dass ich ihm auch bekenne, welcher Wunsch mich zum Beispiel beherrscht hat, welches Verlangen die Kontrolle übernommen hat über mein Leben, welches Streben auf einmal wichtiger war als er selbst. Das ist das ganz große Problem. Es gibt immer Dinge, die werden wichtiger als Gott. Und das ist letztendlich Götzendienst. Und da ist der Kern von dem Ganzen eigentlich drin. Wenn wir darüber nachdenken, was führt uns zur Buße, was führt uns zur Veränderung, dann sind es im Wesentlichen zwei Dinge, die die Bibel uns deutlich macht. Und es sind zwei Dinge, die unmittelbar zusammenwirken. Das eine ist, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat, den er in unser Herz gegeben hat. Und der Geist Gottes will uns von Sünde, von falschem Leben, falschem Denken überführen und tut das immer wieder. Und das zweite, wodurch er das tut, ist das, was der Heilige Geist in Kleinstarbeit alles eingegeben hat. Und das ist das Wort Gottes, die Bibel. Ja. Die Bibel ist Gottes Werkzeug zur Veränderung. Und so heißt es in Hebräer 4, Vers 12 und 13, eine Stelle, die sich da mit einklingt eigentlich und wo Begrifflichkeiten uns wahrscheinlich wieder begegnen werden, die wir heute schon gehabt haben. Hebräer 4, Vers 12 und 13, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Wir sehen an dieser Stelle, dass Gott mit seinem Wort wesentlich mehr in unserem Leben bewirken will, als einfach nur ein bisschen Verhaltenstherapie. Ja, Gott will wirklich an die Wurzel, an die Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Auch da begegnet uns dieses Wort Gesinnung wieder. Ne? Ihr seht hoffentlich, das zieht sich durch in der Bibel immer und immer wieder. Das heißt, Gott deckt mit seinem Wort auf, was da unter meiner Oberfläche schlummert, was da an Motiven ist. Und er zeigt mir zugleich auch auf in seinem Wort, was seine Gedanken sind, wie ich leben soll. Und so will Gott unsere falschen Denkweisen entlarven durch sein Wort und unsere Gedanken erneuern durch seine Gedanken. Und ich hoffe, dass ich eigentlich das fast gar nicht sagen bräuchte, aber trotzdem sage ich, diese Konsequenz daraus ist natürlich, wenn ich mir Veränderung wünsche in meinem Leben, dann werde ich nicht darum rumkommen, dieses Werkzeug Gottes in die Hand zu nehmen, da reinzuschauen, darin zu lesen und Gott mit diesem Werkzeug in meinem Leben arbeiten zu lassen. Sein Wort an mein Herz ranzulassen, in der offenen Bibel und im offenen Herzen vor ihn zu treten und zu sagen, Herr, ich bin bereit, veränder mich, zeig mir, was in meinem Herzen ist, in meinem Denken ist und veränder du mich, mach du mich neu. Und das bedeutet natürlich, dass wir uns beschäftigen mit Gottes Wort, persönlich, in der persönlichen Zeit mit Gott, aber auch, dass wir uns immer wieder unter Gottes Wort begeben, Predigten hören, dass wir uns mit anderen austauschen darüber, dass wir auch darüber nachdenken und uns zu fragen, was sind diese Bibeltexte, was bedeuten sie und was bedeutet auch die Anwendung für unser Leben. Ja? Das alles ist da inbegriffen und ihr werdet es erleben und mir wird es immer deutlicher, desto mehr ich mich mit Gottes Gedanken beschäftige, desto mehr wird das anfangen, mein Leben zu bestimmen. Also es ist eine große Frage danach, was füllt mich eigentlich? Ja? Und Gott wird sein Wort gebrauchen und der Heilige Geist wird Gottes Wort gebrauchen, über das ich nachgedacht habe, über das ich, das ich gelesen habe, womit ich mich beschäftigt habe. Und er wird mich daran erinnern in verschiedensten Lebenssituationen. Also er wird das aufgreifen. Und er wird immer wieder mir deutlich machen, Daniel, die Antriebe deines Herzens, das ist das und das. Ja? Und das ist nicht in Ordnung. Und das ist ein Prozess, der wird nicht aufhören, sondern das ist ein Prozess, der geht lebenslänglich. Und damit kommen wir zu einem dritten und letzten Aspekt noch. Wir haben dieses Vorher gehabt, wir haben dieses Nachher gehabt. Und jetzt kommt was, das ist fortlaufend. Nämlich der Prozess der Veränderung. Und wir sehen das in den Versen 25 bis 32. Das ist das, was fortlaufend in unserem Leben stattfinden muss. Ja, Veränderung in das Bild Jesu. Wir haben zwar dieses neue Leben bekommen in Christus, aber dieses Leben, das will ergriffen werden und gelebt werden. Das ist etwas, wir haben es bereit und trotzdem ist es noch nicht Wirklichkeit in unserem Leben. Das sind diese zwei Realitäten. Wir haben ein neues Leben in Christus, das ist sündlos, das ist heilig und gerecht und gleichzeitig ist meine Lebensrealität noch anders und erneuerungsbedürftig, veränderungsbedürftig. Noch kämpfen wir mit Sünde, noch kommen alte Denkweisen hoch, noch packt uns diese trügerische Begierde, von der wir geredet haben. Wir sind noch nicht fertig, wir sind noch nicht am Ende. Wir werden bis zum Lebensende auch nicht fertig werden mit Veränderungen, sondern Gott muss, egal wie alt ihr seid, egal wie lange ihr schon Christen seid, Gott muss in seiner Gnade noch ganz viel an uns wirken, was Veränderung angeht, an jedem von uns. Wir haben bis zu dieser Stelle in Vers 25 dieses Prinzip gesehen, der Veränderung. Das war in gewissermaßen die Theorie, dieses Prinzip von ablegen, von erneuern und von anlegen. Ja, das waren so die drei großen Schlagworte. Ablegen, erneuern, anlegen. Und das ist in gewissermaßen die Theorie, die Paulus uns vor Augen malt, in den Versen 17 bis 24. Das hat er vorausgeschickt. Das ist ganz wichtig, dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt ab Vers 25 bis 32 sehen wir einige Beispiele, wie dieses Prinzip angewendet wird. Ja, und Paulus baut also auf diesem Gesagten auf. Und deshalb knüpft er jetzt an in Vers 25, dass er sagt, deshalb legt die Lüge ab. Also, weil ihr neues Leben habt und weil ihr eine neue Gesinnung in Christus bekommen habt, deshalb fangt jetzt an, so zu leben. Und dann redet er von einigen Gegensatzpaaren. Ich will mal kurz mit euch durchgehen. Zum Beispiel in Vers 25. Deshalb soll die Lüge abgelegt werden, das ist dieses Ablegen, und stattdessen Wahrheit geredet werden. Das ist dieses Anlegen. Ja, oder Vers 28. Wer gestohlen hat, der soll nicht mehr stehlen. Stehlen soll aufhören, abgelegt werden. Stattdessen soll er arbeiten, um dann sogar Bedürftigen etwas zu geben zu haben. Ja, das ist Anlegen. Oder Vers 29. Kein schlechtes Wort komme aus eurem Mund. Schlechte Worte sollen abgelegt werden, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Also erbauliche Worte sollen angelegt werden. Vers 31 und 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Das Ablegen, Vers 31. Anlegen ist Vers 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir sehen also dieses Gegensatzpaar immer wieder. Ablegen und anlegen. Wir sehen das, und das macht uns ja was deutlich. Wir sehen, dass es nicht reicht in dem Sinne, wenn wir einfach nur falsches Verhalten ablegen. Es reicht in dem Sinne auch nicht zu sagen, ja, ich bin doch bemüht, meine Sünde zu lassen, sondern das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass ich das ersetzen muss durch ein Leben, das Gott gefällt. Und wenn das nicht geschieht, dann ist das Ziel nicht erreicht. Weil Gott hat uns ja nicht dafür gemacht, dass wir Hauptsache nicht sündigen, sondern dass wir für ihn leben. Ja? Das ist ja eigentlich unsere Bestimmung. Und wenn ich in meinem Streben, in meinem Leben, meinen Worten, meinem Handeln Gott nicht letztendlich die Ehre bringe, dann lebe ich an dieser Bestimmung immer noch vorbei. Alles andere wird auch nicht funktionieren. Also wir Menschen können nicht dauerhaft in einem Vakuum leben. Ich vermute mal, ihr kennt Situationen, in denen du versucht bist zu sündigen und in denen du dich auch irgendwie dagegen sträubst und weißt, das ist falsch, aber in denen du nicht zu dem Punkt kommst, tatsächlich umzukehren und darüber nachzudenken, wie kann ich anders gottgefällig aktiv werden. Ich glaube, wir kennen solche Situationen. Ja? Und wir konzentrieren uns vielleicht sehr stark darauf, jetzt nicht zu sündigen irgendwie. Aber das andere bleibt so ein bisschen außen vor. Und am Ende ist es nicht selten so, dass wir uns dabei ertappen, dass wir dann doch gesündigt haben, dass wir dann doch das gemacht haben, was wir eigentlich nicht wollten. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Du beißt dir auf die Zunge, weil du weißt, dass das, was da gleich rauskommen wird, um es mit Paulus zu sagen, alles andere als erbaulich ist. Ja, meistens sind wir so konzentriert darauf, den Mund nicht doch gleich irgendwie aus Versehen aufzumachen, dass wir uns so darauf konzentrieren, zu sagen, ich kann jetzt nicht das sagen, darf jetzt nicht, was weiß ich was. Ja. Und wir vergessen dabei, darüber nachzudenken, welche Denkweise verbirgt sich eigentlich hinter dem, was ich jetzt gleich sagen will. Und wir vergessen auch darüber nachzudenken, wie kann ich denn vielleicht sogar meinem Gegenüber erbauliche Worte sagen. Ja, also mir geht es nicht selten so. Oder nehmen wir den Punkt, dass du wütend oder zornig bist über jemand anderen. Vielleicht ist es berechtigt sogar, ja, vielleicht nervt er dich auch einfach nur. Du bist wütend und du denkst dir, jetzt ganz ruhig bleiben, jetzt nicht ausrasten, ja, sondern Kontenance bewahren. Aber anstatt in der Akutsituation zu sagen, ich fliehe zu Gott und ich bitte darum, dass die Person, die mir so blöd gekommen ist, dass ich ihr vergeben kann, konzentrieren wir uns sehr stark darauf, dass wir dem anderen nicht gleich den Kopf abreißen. Ja, das wäre, wenn wir da stehen bleiben, einfach nur versuchen, irgendwie abzulegen und möglichst nicht zu sündigen. Aber das ist nur, wie ich es gesagt habe, die eine Seite der Medaille. Das heißt, Buße ist angesagt. Ein wirkliches Umdenken. Eine 180-Grad-Wende. Und Paulus zeigt das hier auf. Ne? Dieses Ablegen und Anlegen. Und er bezieht es sehr stark auf das Verhalten. Aber wir dürfen in all dem nicht vergessen, was er vorher gesagt hat. Nämlich, wo das Verhalten seine Wurzeln hat. Im Denken, im Sinnen. Das geht dem voraus. Und dieses Sinnen oder diese Gesinnung, die dem vorausgeht, das ist für beide Seiten wichtig, sowohl für das Ablegen als auch für das Anlegen. Weil wir brauchen scheinbar mehr als nur eine sichtbare Veränderung. Wir brauchen ein Umdenken, ein anderes Begehren. Ich brauche eine neue Ausrichtung, immer und immer wieder in meinem Leben, die lautet, Herr, was willst du? Herr, wie kann ich dich ehren in der und der Situation, in der ich gerade bin? Das bedeutet ganz praktisch für die Bereiche, wo ich merke, ich falle in Sünde, ja, und lebe nicht so, wie es Gott gefällt, bedeutet das, dass ich mir folgende Fragen zum Beispiel mal stellen kann, die ein bisschen mehr darauf abzielen, wo kommt das eigentlich her? Zum Beispiel Fragen, wo ich mich fragen kann, was motiviert mich denn, dies und jenes eigentlich zu tun? Oder was motiviert mich denn, dies und jenes nicht zu tun? Was begehre ich? Was will ich unbedingt? Was treibt mich an? Welcher Wunsch? Welches Motiv? Kann es anders ausdrücken, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Oder aus welchem Grund tue ich eigentlich nicht, was richtig wäre? Was ist mein Bestreben? Was ist mein Begehren? Diese Antriebe, wenn wir darüber nachdenken, und ich will euch Mut machen, das mal auszuprobieren, diese Antriebe können ganz unterschiedlich sein. Manchmal sind es tatsächlich grundsätzlich schlechte Dinge oder falsche Dinge. Ja? Also Dinge wie Egoismus zum Beispiel, der sich da oft einschleicht, oder das Streben nach Anerkennung von Menschen. Menschenfurcht im Allgemeinen ist ein großes Thema da. Stolz oder Überheblichkeit, die mich zu gewissen Handlungen treibt, oder auch sexuell falsche Begierde oder sonstiges. Ja. Das sind Dinge, wo man tatsächlich sagen kann, die sind grundverkehrt. Und dann gibt es aber, und das ist fast noch trügerischer, eine ganze Reihe von Sachen, wo das ein guter und nachvollziehbarer Wunsch sein kann. Der Wunsch als solches ist gar nicht verkehrt, aber es wird problematisch in der Situation, wo mein Wunsch, der gut sein mag erstmal, moralisch nicht verwerflich, wo der auf einmal wichtiger wird als Gott. Wo der auf die gleiche Ebene oder auf eine höhere Ebene steigt und auf einmal anfängt, mein Leben zu beherrschen. Auf einmal mein Leben dominiert und damit letztendlich Gott vom Thron meines Lebens runterstößt. Das merken wir ganz oft erst dann, wie unsere Reaktion ausfällt. Ja? Also da ist ein Wunsch, der mich sehr stark dominiert und dann wird dieser Wunsch nicht erfüllt und meine Reaktion zeigt mir darüber was auf, wie wichtig dieser Wunsch eigentlich war. Weil dann ist immer die Frage, bin ich trotzdem noch bereit und gewillt, Gott die Ehre zu geben, obwohl nicht das passiert, was ich will? Oder eskaliert es dann alles und sündige ich und merke dann einfach, wie meine Reaktion alles andere als gottgefällig ist? Wenn mir das bewusst wird, dass etwas anderes als Gott den Herrscherplatz in meinem Leben eingenommen hat, dann ist das, würde ich sagen, der Punkt, wo Buße geschehen ist und Buße geschehen muss, wo ein wirkliches Umdenken stattfinden muss. Ja, und das kann dann so aussehen, dass wir nicht nur die Tat vor Gott bekennen, sondern dass wir auch zum Beispiel sagen, Herr, vergib mir, dass mir die Anerkennung von der und der Person wichtiger war als du. Wichtiger war als der Gehorsam dir gegenüber. Oder vergib mir, dass ich nur darauf bedacht war, meinen eigenen Willen durchzusetzen, meinen Egoismus zu befriedigen und deshalb sogar bereit war, andere Menschen dabei niederzumachen, anderen Menschen zu übergehen. Oder vergib mir, da kommt jetzt so ein Wunsch, vergib mir, dass der Wunsch nach Ruhe, der grundsätzlich erstmal gut ist, wichtiger war als der Gehorsam dir gegenüber und dass ich deshalb zornig geworden bin. Ja, dass mich das so angetrieben hat, so vereinnahmt hat. Oder vergib mir, dass mein Wunsch nach gehorsamen Kindern, der an sich gut ist, dass der auf einmal so stark mein Leben dominiert hat, dass ich ungeduldig geworden bin mit meinen ungehorsamen Kindern. Und dass ich angefangen habe, vielleicht sogar zornig auf sie zu reagieren, anstatt selbstbeherrscht zu sein, anstatt sie in Liebe zu erziehen. Das ist etwas, das können wir durchspinnen, immer und immer wieder für unser Leben, für verschiedene Lebensbereiche. Und ich kann das nicht alles abdecken, kann euch ein paar Beispiele nennen, aber ihr müsst es ein Stück weit übertragen, auch in eure eigene Lebenssituation. Und wir können das im Nachhinein reflektieren, ja, und überlegen, was hat mich da so angetrieben, und es ist gut und absolut notwendig, damit Veränderung weiter wächst in unserem Leben. Weil dann kommen wir wieder in die Situation und es ist wieder so, dass wir herausgefordert sind. Und wenn wir schon mal darüber nachgedacht haben, dann hilft uns das, anders zu reagieren. Dann sind wir gewappnet. Aber es ist auch so, dass je mehr ich vertrauter werde mit diesen Gedanken, mit diesen Fragen, was treibt mich eigentlich an? Welche Denkweise schwingt denn da im Hintergrund mit? Umso mehr werde ich auch in der Akutsituation eine Hilfe erleben. Ja? Dann ist es nämlich so, dass ich in der Situation der Versuchung schon erkenne, was da eigentlich in meinem Inneren vor sich geht, was die Kontrolle übernimmt. Nicht nur, was richtig und falsch ist, sondern was mich beherrscht, was mich dominiert. Und dann ist das der Punkt, wo ich sagen kann, ich gehe da in der Akutsituation zu Gott schon, ja, und tue Buße und es kommt ein wirkliches Umdenken und das wird darin münden, dass ich dann letztendlich auch mich anders verhalte. Je mehr uns Gottes Gedanken durchdringen, desto mehr wird das ein Automatismus in unserem Leben. Und wir werden schon merken, in der Situation, wo ich mit der Sünde liebäugel, dass dieses Prinzip von Ablegen, von Erneuern und von Anlegen auch funktioniert in der Versuchung, in der Akutsituation. Und nun seid ihr gefragt, sind wir, jeder persönlich gefragt, diese Gedanken mal so mitzunehmen in die kommende Woche und das anzuwenden. Ja, also nicht einfach nur am Sonntag irgendwie das hier, Epheser 4 und so, war schön, und, ja, sondern das mitzunehmen und diese Schlagwörter ablegen, erneuern und anlegen oder anziehen, das mitzunehmen in die Woche. Ja. Ablegen, falsches Verhalten, falsche Denkweisen, falsches Streben erkennen und vor Gott bekennen, erneuern, tatsächlich umdenken, Neuausrichtung, diese große Frage, Herr, ich will dir mit meinem Leben dienen, ich will dich ehren, wie sieht das aus? Und dann anlegen, neue und richtige Verhaltensweisen an den Tag legen. Das ist die Veränderung, von der die Bibel eigentlich spricht. Und in all dem ist es wichtig, dass wir niemals den Antrieb der Veränderung vergessen. Der Antrieb der Veränderung ist Jesus selbst. Gerade was das Thema Glaubenswachstum und Veränderung angeht, geht es euch wahrscheinlich ähnlich wie mir, dass man immer wieder dazu neigt, müde zu werden, träge zu werden. Ja, dass vielleicht der Wunsch gar nicht mehr so stark da ist, ein Leben zu leben, was Gott gefällt. Und das kann immer wieder kippen. Aber gerade wo unser Blick neu auf Jesus gerichtet wird und darauf, was er uns geschenkt hat, das sind diese Verse 20 bis 24, ja, dieses neue Leben. Wenn er darauf gerichtet wird, dann ist das der Antrieb und die Motivation, wieder für den zu leben, der sein Leben für mich gegeben hat. Und wo ich merke, dass ich lasch geworden bin, im Streben, Jesus ähnlicher zu werden, und dass meine Gesinnung und diese Erneuerung und Veränderung und all das nur noch zu einer Last geworden ist, dass ich gar keinen Antrieb dafür habe, da ist ein erster Schritt zur Veränderung, dass wir ins Gebet gehen. Ganz persönlich werden vor Gott und ein aufrichtiges Gebet darüber sprechen, zu sagen, Herr, schenk mir neue Freude, schenk mir ein neues Verlangen, dir zu dienen, für dich zu leben, dich zu ehren. Ich bringe das aus mir selbst heraus nicht mal. Und ich will schließen daher mit den Worten, die Bernd eben schon erwähnt hat, wo David das so gut im Gebet, in einem persönlichen Gebet für sich auf den Punkt bringt. Worte aus Psalm 19, Vers 15, wo er sagt, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das ist nicht selten der Punkt, wo wir ansetzen müssen, zu sagen, Herr, schenk mir diese neue Freude, diesen Wunsch tatsächlich, dieses Sinnen danach für dich zu leben. Erneuere mein Denken. Und ich habe euch zwei Fragen mitgebracht, die ich an die Wand werfen will. Und wir wollen kurz einen Moment der Stille haben dann, wo ihr persönlich werden könnt, bei all dem Gehörten, was eine Menge war, aber auch bezogen auf die Fragen. Und diese Fragen sind zum einen bezogen auf diesen Psalm 19, Vers 15. Wie steht es um mein Verlangen, Gott wohlgefällig zu sein? Ja, wie ist das im Moment überhaupt bestimmt? Und das andere, eine ganz naheliegende Frage, wenn wir über Veränderungen die ganze Zeit reden. Wo will Gott mich verändern? Wir nehmen uns einen Moment Zeit, darüber nachzudenken und wollen dann im Anschluss danach gemeinsam in den Lobpreis gehen.